ersten Mal in meinem Leben stehe ich zweimal hintereinander Sonntag zur Predigt. Das ist, ja, ich habe schon mal gefragt, gesagt, wieso habe ich mir das angetan? Aber jetzt stehe ich hier. Wie Martin Luther sagte, jetzt stehe ich und kann nicht anders. Ja, ja, ich möchte erstmal beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gnade, Herr. Ich danke, Herr, dass du mir etwas auf dem Herzen gelegt hast, was ich gar nicht umfassen kann, das ich gar nicht begreifen kann. Und doch, ich möchte es wagen, in deinem Namen etwas heute zu sagen, was vielleicht für mich persönlich, für uns wichtig sein kann, Herr. Und ich bitte, Herr, wirklich deinen Heiligen Geist, dass er meine Zunge, mein Verstand einfach führt, dass er alles, was nicht notwendig ist, rausschmeißt und alles, was gesagt werden soll, da bleibt, Herr. Sei du uns allen gnädig, Herr, dass deine Barmherzigkeit über uns herrscht und dass wir wirklich nach deinem Reich trachten. Amen. Ja, letzten Sonntag habe ich über die menschliche Gerechtigkeit gesprochen und mir diente eine Geschichte aus dem Alten Testament. Ich umfasse ganz kurz, was ich letztes Mal erzählt habe zur Erinnerung, aber auch die, die jetzt Sonntag nicht da waren, so ein bisschen Ahnung bekommen, worum es ging. Es ging eigentlich eine Geschichte zwischen dem David und Nabal, wo David auf die Flucht von König Saul unterwegs war und er hat in der Wüste eine gute Tat verbracht. Er hat den Hirten geholfen, wirklich vom ganzen Herzen etwas Schönes gemacht. Und wo er dann in die Not war, bat er bei dem Herrn um die Hilfe und bekam so eine klare Abfuhr mit Beleidigung und allen möglichen Sachen. Und weil David nach seiner Meinung meinte, dass er von dem Mann etwas auch haben kann und darf, weil er ihm geholfen hat. Im Prinzip, ich habe einen Vertrag gehabt, ich habe geholfen und jetzt hilfst du mir. Pustekuchen. Wir müssen auch dabei bedenken, dass für Nabal war das auch nicht so einfach, Nein zu sagen. Hilfe ich David, kriege ich auf die Mütze vom Saul. Hilfe ich nicht, also hat er fast vom David eine auf die Mütze gekriegt. Und diese Geschichte ist zwischen zwei Kapiteln, wo David dem König Saul zweimal das Leben im Prinzip nicht genommen hat. Aber über das rede ich etwas später. Wir haben auch festgestellt, oder ich habe so drei Punkte gemacht oder aufgeschrieben. Eigentlich habe ich das aus dem Russischen übersetzt. Da ist meine Brille. Und jetzt könnt ihr meine Kunst der Übersetzung. Die menschliche Gerechtigkeit ist relativ, nicht objektiv. Jeder hat seine eigene Gerechtigkeit. David hat seine Gerechtigkeit gehabt, Nabal seine, Konflikt, Stress pur. Nur eine weise Frau konnte es praktisch in Ordnung bringen. Zweiter Punkt, die menschliche Gerechtigkeit ist egoistisch, sucht das Seine. Die wird nicht von der Liebe gesteuert, wird immer kämpfen für eigene Interesse und nicht für Gottes Interessen. Das ist oft, wenn es um die Gerechtigkeit geht. Und ich habe so ein Beispiel gehört, wie ein Vater über seine Kinder erzählt. Wenn du den beiden, sagen wir, ein Spiel schenkst und sagst du, nicht schenkst, sondern gibst, du spielst 20 Minuten und du spielst 20 Minuten. Und der jetzt wartet, der passt ganz genau, dass es 20 Minuten und nicht eine Sekunde länger wird. Und wenn eine Sekunde länger, was für Ungerechtigkeit, geht gar nicht, ja. Das zeigt eigentlich, wie ich bedacht bin mit meiner Gerechtigkeit auf meine Interessen. Kleiner Beispiel, große Wirkung. Und das dritte Punkt, menschliche Gerechtigkeit, die ist eigentlich zerstörerisch. Sie führt zu Sünde oder wird in Mittel oder durch die Sünde und mit Sünde praktisch erreicht. Auch wenn ich 100% Recht habe, wenn ich die falschen Mittel einsetze, entstehen große Probleme. Daher haben wir auch so viele Kriege in unserer Welt und Gemeindespaltungen und Ehebrüche und alles Mögliche. Naja, heute möchte ich erstmal versuchen, die Gottesgerechtigkeit vorzustellen. Heute Morgen bewusst war, was ich für ein Thema ich mich da gewagt habe, da dachte ich, ja, Aber okay. Es ist ein Vers in Matthäus 6, 33, wo Jesus eigentlich erstmal über die Ängste und Sorgen gesprochen hat mit den Leuten. Und dann bringt ihr so einen Vers. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Dies alles kann man dann viel weit deuten, aber letztendlich, es kommt auf die Priorität. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Für mich als Mensch nach der Gerechtigkeit zu suchen, die erste Frage entsteht, wo suche ich? Wo suche ich, wo finde ich die Gerechtigkeit, wo ich über etwas erfahren kann? Und wenn ich gefunden habe, und ich als Christ, ich habe etwas entdeckt, und das ist die Bibel, das Wort Gottes. Die Bibel eins, die Gemeinde, die Gemeinschaft, die Gespräche, da kann ich hoffen und mit Sicherheit sagen, da finde ich die Wahrheit. Der zweite Punkt ist, wenn ich das gefunden habe, wie verstehe ich das? Verstehe ich das immer richtig? Verstehe ich es immer korrekt, wie es auch in der Bibel steht? Und das ist auch nicht immer so einfach. Und am Ende, das, was ich gefunden habe, was ich gelernt habe, auch umsetzen zu wollen oder umsetzen zu können. Im Prinzip die Gerechtigkeit Gottes zu leben. Da kommt der nächste Schwierigkeitsgrad. Und dafür möchte ich eine Geschichte, die Jesus erzählt habe, kurz danach, wo Petrus ihm gefragt habe, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Das ist der berühmte Satz, soll ich meinem Bruder 7-mal vergeben? Und Jesus sagte 7-mal 70. Und dann kommt diese Geschichte. Heike, du bist jetzt dran. Ich habe jetzt wieder Hilfe gesucht, um meine stärkste Schwäche auszugleichen.
Vers 23 bis 35. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da beamte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt.
So, die Geschichte. Wenn wir das Verhältnis anschauen, wie viel einem vergeben wurde und wofür er den anderen in den Knast steckt, nur ein paar Zahlen. Ein Talent ist ungefähr damals gewesen 20 Jahre Arbeit. Ein Talent. Ein Talent sind 6.000 Dinaren und der schuldet ihm nur 100 Dinaren. Was für ein Verhältnis. Aber es geht jetzt in dieser Geschichte um etwas ganz Neues. Ganz was anderes war, als die menschliche Gesellschaft eigentlich kennt. Der König hat einen, der ihm schuldet. Und dieser Mensch sieht, dass er nichts zu zahlen kann, also nicht zu zahlen hat und keine Möglichkeit hat, als nur um Vergebung bitten oder um Aufschub zu bitten. Und das tut der Mensch, weil er hat keine andere Wahl. Und dann erlebt er etwas, was vielleicht jeder von uns vielleicht irgendwann auch erlebt hat. Ich weiß noch, vor 20 Jahren nach dem Seelsorgergespräch, wo ich hier dann Treppe runtergegangen, voll beladen gekommen und ich weiß nicht, wie lange ich gesprochen bin und jemand, der mich damals beobachtet hat, wie ich in den Gottesdienst kam und wie ich danach rausging, es war ein anderer Mensch gewesen. Und ich habe damals auch diese ganze Schuld gespürt, wie die Weg ist. Ja? Und so kann ich noch nachvollziehen, wie dieser Mensch erlöst wurde vor eine Schuld, wo Kinder alles in der Sklaverei verkaufen wird, das alles zu verlieren, das ist schrecklich. Aber dann sein eigenes Handeln. Und obwohl, sagen wir, rechtlich gesehen, er hat Recht, von dem Mann 100, diese 100 Schekel einzutreiben. Das ist genau so, ich habe jetzt zum Beispiel Insolvenz gehabt und habe dem, keine Ahnung, Finanzamt oder wem 1.100 Millionen da geschuldet, davon nicht weg und dann gehe ich zum Nachbarn und der schuldet mir noch 50 Euro und ich sage jetzt aber, ja, das Gleiche. Und hier entsteht etwas Neues, etwas, was sehr Erstaunliches ist. Das, wo der König sagt, du Knecht, wie habe ich dich behandelt und wie behandelst du deine Mitmenschen? Etwas kommt in diese Welt, was anders ist, als die Welt es kennt. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Alter Testament. Und hier plötzlich, nee, das ist die Gottesgerechtigkeit, die wir nicht sofort verstehen und begreifen, wie es dazu kommt. Ich glaube, wir Menschen sind oft geneigt, unsere Interessen durchzusetzen. Und ich glaube, da sollten wir innehalten und aus den Geschichten, die Jesus uns erzählt, die Bibel uns erzählt, lernen, von unseren eigenen Interessen ein bisschen abzugeben. Andreas, die nächsten zwei kurze Verse. Wiederum sprach Jesus auch noch eine Begegnung, wo er mehrere Menschen, also 5000 Menschen gespeist hat und auch einiges erzählt habe. Da hat er auch angekündigt, dass er für die Menschheit leiden wird, dass er sterben wird und wer ihm nachfolgen soll. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne es sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und gleich lese ich das, was Paulus später an Thessaloniker schreibt. Wir haben euch nicht Ehre mit Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir die Aposteln des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eure Mitte, wie eine stillende Mutter eure Kinder pflegt. Ich habe diese beiden Bibelverse so zusammengelegt, um überhaupt mir persönlich selbst so veranschaulich machen, was sowas wie Verleumdung aussehen kann, praktisch. Wenn ich mein Ich ablege, dann bekomme ich von Gott die Fähigkeit, so handeln wie Paulus. Paulus, einer der größten Missionare aller Zeiten, ein Gelernter, wie kein anderer vielleicht zur damaligen Zeit, aber der sich so klein machen kann, nicht in dem Sinne, aufrecht unter dem Teppich zu gehen, sondern eine Demut, dass er praktisch diese Haltung einnimmt wie eine stillende Mutter. Und wenn man die Mütter so beobachtet, oder die Mütter, ihr wisst ja, wenn der Kleine da liegt, wie zarthaft, wie Vorsicht, wie liebevoll man mit diesen Kleinen umgeht. Und so kommt dieser große Paulus, obwohl er auch manche Texte geschrieben hat, die gar nicht so angenehm klingen. Und ein Vers kommt noch aus Korintherbrief, wo ich letztendlich auch noch nie eine Predigt oder irgendwo darüber gelesen habe. Und ich glaube, das ist ein ziemlich harter Vers, was auch für uns als Gemeinde zu jetziger Zeit auch vielleicht helfen kann. Gerade neue Leitung und so. Heike, 1. Korinther 6, diesen kurzen Text, was Paulus da schreibt.
Zur Beschämung sage ich es euch, demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern.
Oh, das ist eine Bibelstelle, die ich schon vor vielen, vielen, vielen Jahren entdeckt habe für mich und die mich immer wieder aufgewühlt hat. Was hier drin steht, ich meine, okay, jetzt habe ich mit Sören Streit und wir gehen in Herford vor Gericht, das werden wir bestimmt nicht machen. Ja, Sören, wir kriegen das anders hin. Aber in die Kleinigkeiten. Und ich war auch 13 Jahre hier in der Gemeinde Ältester und wir haben einige Situationen auch erlebt, und wo man auch ja, vielleicht anders handeln sollte. Was sagt uns dieser Text? Was sagt das über eine Gemeinde, die in einem bestimmten, sagen wir, wenn man über die Geistesgabe in der Gemeinde zu Korinth spricht, die ist reich beschenkt geworden. Ja? Die haben alles da. Aber oft zeigt das an Mangel am Charakter. Dass wir wirklich diese Bereitschaft, wie Jesus sagte, verleugne dich selbst, nicht am Tag leben können oder wollen, weil wir Angst haben, etwas zu verlieren, was uns vielleicht schaden wird. Wir werden später sehen mit der Geschichte David und Saul, dass es oft anders ist. Manchmal, wenn man in so eine Situation steckt, es scheint, ich verliere viel. Aber auf Dauer wird das anders sein. Diese Bereitschaft abzugeben und für das, was ich eigentlich zu Recht haben kann, nicht bekomme. Wie viele Ehen gehen kaputt, auch christlichen Ehen? Weil ich glaube, das ist auch im gewissen Sinne der Zeitgeist, der uns gaukelt vor, dass wir für alles Recht haben, dass wir alles haben, dass wir brauchen, wir haben Recht für was weiß ich. Ich als Vater habe Recht auf Kinder. Zum Beispiel. Aber dann bekommst du es nicht. Ja? Und wir haben das mit Maria im Prinzip auch erlebt. Wir haben keine Kinder, aber wir wollten welche. Als Mann und Frau, im Prinzip hat man Recht, Kinder zu haben. Wie gehst du damit um, dass du das nicht bekommst? Bist du bereit zu sagen, Herr, in deine Weisheit, in deine Macht, du kannst alles Mögliche machen, aber ich möchte mich dir beugen und deinen Willen erkennen, auch in dem, was ich nicht verstehe. Und das ist oft das Schwierigste. Sein Wille erkennen in dem, wo ich es nicht verstehe, nicht begreife. Aber wenn manche Sätze in der Bibel stehen, möchte ich einfach dem Wort vertrauen, Gott vertrauen. Und das ist nicht immer einfach. Nicht immer einfach zu sagen, ich verzichte auf mein Recht, ich gönne dir das jetzt. Wenn wir das mehr praktizieren werden, wird unsere Gesellschaft oder die Gemeinde wird viel attraktiver sein. Habe ich das schon letzten Sonntag gesagt. Wenn wir diese Nächstenliebe und dieses Streben, seine Gerechtigkeit zu erkennen und zu leben miteinander, auch wenn ich weiß, du schuldest mir eine Tasse Kaffee, aber ich sage, okay, trink selbst. Wenn ich das lebe, dann bringe ich viel mehr Freude. Ja. Es geht nicht darum, gewisse Sünde zu verschweigen oder zu verdecken oder gewisse, sagen wir, Sachen, die eigentlich vor Gericht müssen. Ich kann nicht als Christ jetzt jemandem umlegen und sage, die Brüder vergeben mir nicht. Da muss ich vor Gericht. Oder was in der Gesellschaft heute ist, auch sexueller Missbrauch, wenn das auch in der Gemeinde passiert. Solche Sachen müssen wirklich vor Gericht. Das ist eindeutig. Ja. Da darf man nicht Deckel drauflegen. Ja. Aber diese Kleinigkeiten, die verderben, wie der weise Salomo sagte, die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Weil aus jeder Kleinigkeit beginnt etwas Großes zu wachsen. Und wenn wir da lernen, auf die Kleinigkeiten zu achten, Gott wird uns Großes anvertrauen. Jetzt möchte ich einmal auch zurück zu dem Samuel, ersten Buch Samuel, zu den Männern David. Und es werden jetzt zwei Bibelstellen von Heike vorgelesen, wo eigentlich David auf sein Recht pochen konnte.
Da sprachen die Männer David zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber als es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinem Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Da sprach Abisai zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand ausgeliefert. Und nun will ich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen, nur einmal, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. David aber sprach zu Abisai: Verdirb ihn nicht, denn wer könnte seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen und unschuldig bleiben? Weiter sprach David: So wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen, oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg zieht und umkommt. Der Herr aber lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. So nimm du den Speer an seinem Kopfende und den Wasserkrug und lass uns gehen.
So, eigentlich war der Nabal kein Verursacher dieses Problems, sondern er hat nur die Hilfe nicht gegeben. Der Verursacher des Ganzes, den ganzen Elends mit David, war letztendlich der Saul. Oder mehr gesagt, Gott, weil er den Saul den Segen genommen hat und den bösen Geist schon auf Saul gelegt hat. Und David, eigentlich junger Mann, der Recht auf Königschaft hat, er wurde von Samuel gesegnet. Letztendlich auch so eine Situation, zweimal, die Männer stehen da, guck mal, Gott hat den König in deine Hand gegeben. Die ganzen äußeren Umstände sprechen dazu, wow, Gottes Führung, jetzt kannst du ihn, und dann bist du der König. Und ein Satz, wo der David das Zipfel abgeschnitten hat, da schlug ihm sein Herz. Da bewegte sich was in Davids Herz, wo er plötzlich begreift und versteht, das, was ich jetzt tun werde, den Saul töten, widerspricht dem Gotteswillen. Er schaut auf Gott. Er schaut auf Gott und plötzlich kann er diese Prüfung mit Bravour, mit 1 plus bestehen, was er nicht mit Nabal geschafft hat. Auch in dem zweiten Fall, im Prinzip ist es wieder, Gott gibt den König Saul in der Hand. Tu, was du willst. Du bist der Richter. Aber sagt David: Nein, ich bin nicht der Richter, sondern der Herr. Der Herr soll zwischen mir und dir richten. Ich verzichte auf mein Recht und überlasse Gott das, was er zu tun hat. Es ist nicht, dass jetzt von Davids Seite wahrscheinlich eine große Freundschaft gegenüber den Saul entsteht. Er sagt im 10. Vers: So wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg zieht und umkommt. Im Prinzip, Freundschaft ist nicht da. Aber David weiß, dass Gott seine Sache praktisch richten wird. Was bewirken manche Wörter in unserem Leben auch? Ein Satz. Satz daher und dann, wie es bei David war, der Nabal hat ihn beleidigt, er flippte aus und ist bereit zu töten. Der gleiche David, wo er auf den Gott schaut und Geist ihn leitet, ist bereit, den Peiniger zu schonen, zu vergeben, zu verzeihen, sich zurückziehen. Aber auch in unserem Leben, wenn wir mit Wörtern so einfach rumwerfen, schnell dahergesagt, kann auch etwas auflösen, obwohl wir auch Christen sind und Geister, und trotzdem sind wir Menschen und oft kämpfen wir leider mit der menschlichen Gerechtigkeit, um unsere Anliegen durchzusetzen. Aber wenn man so handelt, wie David in diesen beiden Fällen gehandelt hat, was kann das bewirken? Und das bewirkt bei dem König Saul, der eigentlich wirklich schon von Bösen geleitet wird. Ich habe das nicht auf PowerPoint, oder, Andreas? 1. Samuel 26. Ja, Vers weiß ich jetzt nicht, habe ich. War aufgeregt. Okay, da sprach Saul: Ich habe gesündigt, komm wieder, mein Sohn David. Ich will dir künftig kein Leid antun, weil heute mein Leben in deinen Augen wertvoll war, gewesen ist. Sieh, ich habe töricht gehandelt und mich schwer vergangen. Erstaunliche Reaktion von einem letztendlich Bösewicht, der mit so einer Gnade und Barmherzigkeit praktisch behandelt wird, sogar der wird weich. Was ist mit uns? Wenn wir, sagen wir, jemand auch in der Familie, in der Gemeinde mir etwas angetan hat und ich versuche ihm mit dieser Haltung wie David entgegenkommen. Früher oder später wird auch dir Herz weich, weil Gott es so angeordnet hat. Wenn wir mit seiner Gerechtigkeit kämpfen, für mich ist das schwer, ja, immer mit Liebe weiter. Aber wenn ich auf Gott schaue, Gott vertraue und ihn bete, dass sein Geist mir die Wahrheit erklärt, meine Aufgabe ist, auch dem zu gehorchen. Und das ist das Problematische. Das ist das Problematische, den eigenen Schweinehund zusammenzutrampeln und an die Seite schieben, wegtun. So auch für jeden von uns, auch für mich, war diese Lektion so weit wichtig, dass ich meine Werte neu überdenke oder immer wieder darüber nachdenke, wie handle ich überhaupt mit den Geschwistern, mit den Arbeitskollegen, mit meiner Frau, die Kinder haben mit den Kindern. Wie oft setze ich meine Rechte gegenüber einem Kind? Er kann sich nicht wehren, aber ich habe was zu sagen. Ich habe Recht, dich zu erziehen. Die Frage ist, wie? Deswegen möchte ich einfach euch bitten, darüber nachzudenken, was ich heute gesagt habe. Und wirklich es ernst zu nehmen, was im Wort Gottes steht. Auch solche Bibelstellen wie hier im Korinther, die unbequem sind, die wirklich manchmal sogar, und das steht auch in der Bibel, das kann ich doch nicht. Ja? Und wie oft habe ich das auch gelesen, weil es widerspricht meinen Vorstellungen. Nein, aber das ist Wort Gottes, das ist seine Offenbarung, das ist sein Liebesbrief. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Ich verstehe bis heute noch sehr schwer die Situationen, wo Gott ganze Völker ausrotten will. Aber er in seiner Weisheit, in seiner Allmacht, er weiß, warum es so ist. Ja? Und es ist für mich nicht einfach, das zu akzeptieren. Aber wenn ich sage, aber ich will es so verstehen und in der Hoffnung, dass du mir eines Tages klar machst, warum es so gewesen ist. Und wenn nicht in diesem Leben, dann spätestens im Himmel. Wenn ich bei ihm bin, dann wird alles klar. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine Gnade, Herr. Für deine große Liebe und für deine Gerechtigkeit, die für uns Menschen schwer nachvollziehbar ist, schwer zu verstehen. Und doch, du sagst, versucht es. Und ich werde Segen schenken. Deswegen möchte ich einfach nochmal danken und dich erbeten, dass du in uns segnest, indem, dass wir nach deiner Gerechtigkeit streben. Amen.